ARD.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI und Jetzt. Es freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Und ich muss sagen, diese Folge wird auch ein bisschen auf meinen Wunsch aufgenommen, denn Aljoscha hat mal gesagt, dass er beim Thema Datenschutz sehr leidenschaftlich wird. Und ich will ihn unbedingt mal leidenschaftlich sehen.
Ja, dann sehen wir, dann kannst du ja gleich mal was erleben. Ich bin Aljoscha Burchert, ich begrüße euch, ich bin Wissenschaftler.
Ich bin Simin Sadeghi und Journalistin beim Saarländischen Rundfunk. Und wir wollen heute über KI und Datenschutz sprechen. Ein wichtiges Thema, denn ja, wenn man sich überlegt, KI hält immer mehr Einzug in alle Lebensbereiche bei uns, ne? Und man will ja auch nicht immer alles preisgeben, was man vielleicht auch manchmal ein bisschen unbedarft preisgibt. Und vor allem will man ja auch nicht, dass die Daten in falsche Hände geraten, nicht wahr, Aljoscha?
Ja, das will man, aber ich will noch gar nicht so tief in das Thema einsteigen, sondern vielleicht einfach auch noch mal eine Sache vorab. Ich bin öfter mal gefragt worden, ja, wie oft probt ihr euren Podcast eigentlich und wie viel wiederholt ihr und wie viel skriptet ihr? Und die Leute sind dann bass erstaunt, wenn ich ihnen sage, dass sie eigentlich mehr oder weniger unserem Gespräch hier folgen, dass wir einmal führen. Das wird dann häufig ein bisschen eingekürzt, weil wir zu lang geworden sind, aber es ist eben wirklich so, dass es ein Gespräch zwischen uns ist, bei dem die Leute zuhören können. Mhm. Das ist heute auch so, auch wenn ich vielleicht mal leidenschaftlich werde. Das kannst du ja dann hinterher aber auch rausschneiden, wenn ich zu leidenschaftlich werde.
KI und Jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Wir haben uns heute überlegt, mit wem wir sprechen und wie wir darüber sprechen. Und wir haben gesagt, wir bleiben eigentlich in unserem gewohnten Plauderton. Wir haben auch heute jetzt keinen Juristen oder keine Juristin. Da darf ich euch unseren heutigen Gast vorstellen. Das ist Tina Klüver, eine Ex-Kollegin von mir, hat früher am DFKI gearbeitet, sich dann mit einer guten Idee selbstständig gemacht, hat dann andere Leute beraten, Gründerinnen und Gründer an Universitäten, die selber Firmen gründen wollen, und hat dann nochmal die Seite sozusagen gewechselt ans Bundesforschungsministerium und Wissenschaftsministerium, damals BMBF, und hat da eine Abteilung geleitet, viele Jahre, die sich eben mit KI beschäftigt hat. Und Tina, du bist insofern mit 4 Hüten ausgestattet. Toll, dass du heute hier bist.
Ja, hallo zusammen. Freut mich sehr.
Mich freut es auch, dass du da bist. Und ich bin ganz gespannt, was ihr für Ansichten habt zum Thema Datenschutz. Weil ich weiß noch gar nicht, warum Aljoscha da immer sehr leidenschaftlich wird bei diesem Thema.
Ich werde leidenschaftlich bei diesem Thema, weil das so häufig, wenn ich über KI rede und über KI reden möchte, dann fragen die Leute, und was ist mit dem Datenschutz? Ja, dann werde ich immer so ein kleines bisschen zickig an der Stelle und provoziere dann immer nicht. Und zwar folgendermaßen sage ich dann immer, Leute, Daten müssen nicht geschützt werden. Menschen müssen geschützt werden. Menschen müssen natürlich davor geschützt werden, ausgehorcht zu werden, diskriminiert zu werden, benachteiligt zu werden. Aber Daten brauchen ja per se keinen Schutz. Daten sind meiner Meinung nach ein Arbeitsmittel wie jedes andere und man muss pfleglich damit umgehen. Wenn ich eine Baugrube aushebe, muss ich einen Zaun drum machen. Wenn ich in der Arztpraxis Patientendaten habe, dann lege ich die natürlich nicht, die Patientenakte, in den Flur, sondern legt die irgendwo hinter verschlossene Türen, dass nur die Leute drankommen, die drankommen sollen. Und so ist es im digitalen Raum auch. Klar muss man darauf aufpassen, was mit den Daten passiert und dass die sorgfältig behandelt werden. Aber ich finde es eben, Datenschutz so als Mantra und manchmal eben auch als Waffe gegen Innovation einzusetzen, das geht mir so auf den Senkel. Und ich denke, Martina, kannst du das nachvollziehen?
Ja, ich bemerke schon die Leidenschaft, ja, und kann die auf jeden Fall auch nachvollziehen. Und natürlich ist es auch irgendwo einfach ein seltsamer Begriff, ne? Also, weil der Schutz ist klar, ist ja auch nicht so gemeint, dass da jetzt per se nur die Daten geschützt werden sollen, sondern es geht natürlich grundsätzlich schon darum, dass die Menschen geschützt werden sollen in ihren Interessen und mit ihren Daten. Deshalb bezieht sich ja die Datenschutzgrundverordnung auch auf die personenrelevanten Daten und nicht auf, ich sag mal, alle Daten, die es so gibt. Es gibt ja irre viele Daten draußen in der Welt. Also ich sag mal, vor allen Dingen Daten von zu Dingen auch oder zu Prozessen. Ich sag mal, wenn man zum Beispiel so eine Fabrik anguckt, dann wirft die ja irre viele Daten ab. Da wird ganz viel erhoben an den Geräten, was da passiert und was die tun und wie heiß die sind und wie abgenutzt die sind. Das wird alles erhoben. Und das sind ja auch alles Daten. Und um diese Daten geht es ja gar nicht in der Datenschutzgrundverordnung.
Um die geht es gar nicht, aber das ist gleich wieder schon wieder ein schönes Beispiel, Tina, du kennst es auch. Es gibt natürlich auch Maschinendaten in der Firma, die erhoben werden, die aber Rückschlüsse darauf zulassen, wer an der Maschine gestanden hat.
Auch das gibt's, ja.
Ja, das, ne, gab auch mal die Diskussion, können wir nicht zum Beispiel die Autos haben ja Feuchtigkeitssensoren, wenn sie die Scheibenwischer automatisch einschalten, dann ist die Idee, können wir das nicht als Wetterdaten nutzen? Wäre doch toll. Du weißt in der ganzen Republik, wo es gerade nieselt, dann sagen Leute, das lässt aber dann Rückschlüsse zu, wenn da jemand von der Adresse von Aljoscha Burchert zum DFKI gefahren ist, ja, auch wenn das anonymisiert ist, ne? Genau, dann wissen wir doch wieder, wer da im Auto saß. Also ich will nur ein bisschen Wasser in den Wein gießen, aber ich finde deinen Punkt natürlich total richtig. Darum geht es. Es geht um personenbezogene Daten, aber alles nicht ganz einfach. Und das finde ich dann wieder spannend an der Sache. Ja, da können sich dann die Juristen wieder abarbeiten.
Aber wir sind, bevor wir jetzt so tief in das Thema einsteigen, wir sind ja nur mal, wenn wir uns so als Männchen vorstellen, die so durch die Gegend laufen, werfen wir ja den ganzen Tag mit irgendwelchen Daten um uns. Und wo wir gerade vorhin von der Telefonnummer gesprochen haben, bin ich der Meinung, ich hätte gerne, dass meine Telefonnummer vielleicht nicht irgendwo digital an eine Wand geworfen wird. Weil ich kriege nämlich ungefähr gerade im Zweitagesrhythmus Anrufe aus Bulgarien. Nicht, dass da irgendjemand wohnt, den ich kenne. Keine Ahnung, was sie eigentlich wirklich wollen. Da werde ich nämlich leidenschaftlich. Und da hätte ich schon gerne, weil ich wahrscheinlich mal irgendwann auf irgendeiner Seite irgendwas bestellt habe und meine Telefonnummer angegeben habe und diese Seite sich gedacht hat, mir doch egal, was mit dieser Telefonnummer passiert oder wir machen da Geld raus. Da hätte ich schon ganz gerne, dass meine Daten da geschützt werden.
Ja, absolut. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich habe das übrigens im Moment auch. Also vielleicht ist das auch gerade noch mal so eine Welle. Ja, und das ist ja auch ganz nah, tatsächlich bewegt sich ja schon ganz nah an der Cyberkriminalität auch teilweise, ne? Und da ist ja auch eine Überschneidung, also die Daten, die wir hinterlassen und wenn du zum Beispiel erzählst, da habe ich irgendwo meine Daten eingegeben und da hat ein Unternehmen, die eben nicht korrekt behandelt nach aktuellen Datenschutzgrundverordnung, sondern hat sie offensichtlich weitergegeben. Also ich nehme an, dass es kein Unternehmen in Bulgarien war, sondern vielleicht eins in Deutschland oder vielleicht auch eins in den USA. Ich glaube, da hat die Datenschutzgrundverordnung mit allem, was ich auch daran kritisch finde, mit meinen vielen verschiedenen Hüten, hat sie natürlich etwas bewirkt. Das glaube ich schon, nämlich unsere Einstellung dazu, zur Datensorgfalt und auch wie viel Daten eigentlich angemessen erhoben werden. Ich glaube, da hat sich schon jetzt in unser aller Köpfe ein bisschen was verändert.
In meiner Kindheit gab es ja noch diese ausführlichen Telefonbücher, die man irgendwie als Firma kaufen konnte, wo dann auch die Berufsbezeichnung mit drin stand. In den 80er Jahren. Das war ja auch die Zeit, wo das, was wir heute im Datenschutz so erleben, hergekommen ist. Dieses Bewusstsein, von dem du gesprachst, Tina, was in der DSGVO drin steht, das ist das sogenannte Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1983. Hintergrund war der, damals in den Anfang der 80er Jahre hatte der Deutsche Bundestag einstimmig beschlossen, eine Volkszählung durchführen zu lassen, einen Zensus, in dem man zum Beispiel erfasst, wie viele Haushalte gibt es in Deutschland, wie viele Leute wohnen da drin, wie alt sind die, was haben die für Berufe. Solche Daten sollten erfasst werden, eben maschinell damals erfasst werden. Und dann haben Leute dagegen geklagt und haben gesagt, ich möchte das nicht dem Staat sagen müssen, wie viele Leute in meiner Wohnung leben und was die machen. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann geurteilt, die Leute haben ein Recht darauf, um ihre Persönlichkeit frei entfalten zu können, eben darüber zu bestimmen, was mit ihren Daten passiert, weil man sich nicht mehr freiheitlich verhalten kann in der Demokratie, wenn man immer damit rechnen muss, dass jemand das mitbekommt, wer ich bin, wohin ich gehe, wie alt ich bin. Ja, also das ist diese Freiheit, die Daten zurückzuhalten, ist nicht nur für den Einzelnen wichtig, sondern auch für die Demokratie wichtig. Das war damals der Punkt, wo man dann gesagt hat, die Leute haben wirklich ein Recht darauf, diese Angaben zu verweigern.
Ich will heute auch von euch wissen, und ihr seid ja da die Experten, wie streng ist Deutschland eigentlich in Sachen Datenschutz, dass viele unserer Gäste, Aljoscha und auch du, sich ja häufiger darüber beklagen, dass ja junge Startups es so schwer hätten, gerade beim Datenschutz.
Ja, also das ist ja auch tatsächlich, wenn ich eben von Problemen gesprochen habe, dann ist das vor allen Dingen die Brille, die ich auch noch aufhabe im Thema Datenschutz. Als ich mein eigenes Unternehmen geführt habe, was ja ein KI-Unternehmen war, im Kundenservice. Sprich, wir haben also Chatbots gebaut oder E-Mails, die ein Kundenservice erhalten hat, automatisch beantwortet mit Hilfe von KI. Und diese Daten, die da drin waren, die enthielten immer ganz viele personenbezogene Daten. Da ging es dann beispielsweise bei einem Online-Shop um, wo ist mein Paket, hier ist die Paketnummer, das ist meine Adresse und zack, sofort hast du persönliche Daten da drin. Ne? Und so war das also die ganze Zeit sehr vertreten und dann kam tatsächlich genau in dieser Zeit die DSGVO und wir mussten als Unternehmen diese auch umsetzen, weil wir ja ganz klar diesen Schutz auch anlegen mussten und wollten. Und das hat uns tatsächlich ziemlich aus der Bahn geworfen. Also als kleines Unternehmen war das jetzt also ein Prozess, der war so aufwendig. Es war unglaublich viel Ressource, die wir dafür brauchten. Ich musste mich selbst auch als Gründerin mit meinen Co-Gründern auch sehr intensiv damit beschäftigen. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass es einfach sehr, sehr teuer war und uns auch einfach verlangsamt hat. Und das habe ich auch bei vielen anderen jungen Unternehmen gesehen, dass sie sich durch sowas einfach verlangsamen, dass das sehr aufwendig und sehr teuer ist und gar nicht so sehr, dass es darum geht, diesen Schutz nicht anwenden zu wollen, sondern dass die Umsetzung so anspruchsvoll ist. Und das hat durchaus was mit Deutschland zu tun, weil nämlich bei uns die Datenschutzgrundverordnung ja im nationalen Recht, also es ist ja ein europäisches Recht, was dann durch nationales Recht ergänzt wird, auch durchaus strikter ergänzt wurde als in anderen europäischen Ländern. Und ich habe jetzt letztens erst noch mal eine Statistik gesehen, eine Studie. Wir sind tatsächlich auch, was die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung betrifft und die Strenge, mit der wir die anlegen, in Deutschland, in ganz Europa auf Platz 2 aller Länder, die das sozusagen schon besonders intensiv vorangetrieben haben. Also bei uns spielt die DSGVO in Deutschland eine deutlich größere Rolle als in vielen anderen europäischen Ländern.
Wer ist auf Platz 1?
Tatsächlich Irland.
Okay.
Ja. Nicht mal Regulierungsweltmeister, aber.
Sitzt nicht Ryanair dort?
Ja, tatsächlich gab es da aber auch noch andere Dinge, die da reinspielten. Also es wurde auch die Bevölkerung befragt, beispielsweise, wie viel Angst haben sie denn um ihre Daten? Und da war Irland ganz weit oben. Und deswegen haben die da auch so einen hohen Platz bekommen.
Ja. Also das heißt, du sagst ja, du sprichst dich überhaupt nicht gegen den Schutz aus. Natürlich sollen die Menschen davor geschützt werden, dass mit ihren persönlichen Daten hier irgendwie Schindluder betrieben wird. Aber in der Umsetzung schießt man übers Ziel hinaus, was ja manchmal auch zeigt, dass vielleicht auch bei der Formulierung der Gesetze und der nationalen Umsetzung dann einfach vielleicht auch zu wenig Sachverstand oder technischer Verstand da war, um das mal einzuschränken. Eine Sache, die mir auch manchmal auffällt an der Stelle oder die mich leidenschaftlich macht, ist dann das Stichwort Zweckbindung. Dann denkt man immer, wir machen das jetzt so. Ja. Die Leute, die sagen dann, zu dem und dem Zweck dürfen meine Daten genutzt werden und dann sind wir safe und dann sind wir sicher und dann ist alles gut. Und dann hatten wir den Fall während Covid zum Beispiel. Es hatten zum Beispiel Leute für die Lungenkrebsforschung ihre Röntgenbilder von ihrer Lunge freigegeben und gesagt, die dürfen zur Erforschung von Lungenkrebs verwendet werden. Und dann kommt Covid. Ja, dann möchtest du eigentlich Forschung gegen eine Pandemie machen. Aber dafür hatten die Leute die Bilder nun mal nicht freigegeben und du kamst an die Leute nicht mehr dran. Dann hast du, ich sag mal, einen Datenschatz, den du jetzt dringend gebraucht hättest, eigentlich, um Medikamente zu entwickeln Therapien zu entwickeln, den konntest du da nicht nutzen, weil du eben vorher nicht wusstest, zu welchem Zweck du die Daten möglicherweise in der Zukunft brauchen willst.
Oh ja, das war ein ganz, ganz großes Thema schon bei uns und wir haben ja nicht tatsächlich mit medizinischen Daten gearbeitet, dass wir nicht komplett vorne wegsehen konnten als innovatives neues Startup, was sich ja sozusagen seinen Markt auch erst erschließt, wo das Produkt ja noch gebaut wird quasi. Ja. Man schaut ja noch währenddessen, was braucht der Kunde, wo hilft man am besten. Und alle diese Fälle vorne wegzusehen, was macht man jetzt mit den Daten und KI, das war gar nicht möglich. Und da gab es ein, zweimal so eine Situation, wo wir eine Möglichkeit gesehen haben, und aber keine Einwilligung hatten. Und was man dann natürlich machen muss, ist die Einwilligung nachträglich einholen, was unglaublich aufwendig ist. Das kann man eigentlich nur mit einer minimalen kleinen Gruppe machen, um das mal zu testen und dann mit neuen Kunden. Aber gerade bei den medizinischen Daten ist das natürlich, also das schmerzt richtig, ne? Und man weiß ja auch aus vielen unterschiedlichen Erhebungen, dass tatsächlich die Kranken ja immer dafür sind, dass die Daten genutzt werden. Ja, aber dass es die Gesunden sind, die das nicht möchten.
Ist das nicht grundsätzlich aber auch eher ein Problem der Abfrage? Also wenn ich meine Bilder gebe, dass dann irgendjemand zu streng ist und sagt, das geht nicht, sondern muss man da nicht einfach offener denjenigen, der etwas hergibt, fragen, ob man es auch in 50, 60, 180 Jahren noch verwenden darf?
Oh, ich werde schon wieder leidenschaftlich, Tina, antworte du mal.
Das wollen wir doch gar nicht verpassen.
Doch, jetzt mach doch mal.
Also an der Stelle werde ich dann immer leidenschaftlich und sage den Leuten, dann muss ich aber auch meinem analogen Arzt, meiner analogen Ärztin sagen, du hast ja gerade mein Lungenbild gesehen, ja, und jetzt gehe ich raus aus dem Krankenhaus oder aus der Arztpraxis, bitte vergiss alles, was du gerade an meinem Fall gelernt hast. Ja, bitte dieses Wissen nicht an zukünftigen Patienten verwenden, denn das ist ja mein Lungenbild und das ist das Wissen, was du an mir generiert. Das ist natürlich Quatsch. Ja, die KI sieht zigtausend Bilder und meine Ärztin sieht vielleicht ein paar zehn oder ein paar hundert Bilder. Aber das wäre ja das Analoge eigentlich. Ja, zu sagen, alles, was an meinem Fall irgendwie an Wissen generiert wurde, das gehört mir. Das wäre ja irgendwie auch in dem Fall irgendwie Quatsch und unverständlich.
Ja, und ich glaube, man muss ja auch so ein bisschen gegeneinander aufwiegen einfach. Und das ist so eine grundsätzliche Frage, glaube ich, bei der Innovationstätigkeit in Deutschland beispielsweise. Was ist der Nutzen und was ist das Risiko? Und wenn ich tatsächlich dieses Lungenbild benutzen kann, um nachher auch durch neue medizinische Forschung einen Durchbruch zu erhalten in der Behandlung von Lungenkrebs, dann ist der Nutzen vielleicht letztendlich doch größer als das Risiko, dass mein Bild da verwendet wird. Also ich glaube, diese Chancen-Risiken-Abwägung, die ist ganz entscheidend und die haben wir, glaube ich, teilweise in Deutschland und Europa vielleicht in den letzten Jahren eher hin zur Risikovermeidung interpretiert.
Ist Deutschland denn, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, ist Deutschland denn strenger als andere Länder oder ist es einfach nur komplizierter, weil bürokratischer?
Also tatsächlich hat Deutschland die ein oder andere Regelung, die strikter ist als in unseren Nachbarländern. Und vor allen Dingen ist es aber auch kompliziert, weil beispielsweise ja die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung den Ländern obliegt. Das heißt, es gibt also viele unterschiedliche Datenschutzgrundverordnungsstellen, die auch unterschiedlich entscheiden können. Also wenn ich beispielsweise einen Vorfall habe im Datenschutz und der wird in Berlin im Gericht verhandelt, dann kann das ein anderes Ergebnis haben, als wenn das im Saarland passiert. Und das wiederum macht es nun auch sehr, sehr kompliziert, weil man ja wahrscheinlich sein Produkt nicht nur in einem Bundesland anbieten möchte. Und wenn man als Anwender unterwegs ist, kann es auch sein, dass Produkte dann entsprechend anders ausgestaltet sein müssten. Aber das ist natürlich unmöglich. Also demnach wird es dadurch auch sehr kompliziert. Ja, also beides ist aus meiner Sicht zutreffend.
Aber ihr beiden, liegt das denn daran, was wir auch schon in unserer Folge mit Sascha Lobo gehört haben, dass Deutschland eher so etwas technologiefeindlicher oder sagen wir mal besser nicht ganz so technologieoffen ist im Vergleich zu anderen Ländern? Oder was glaubt ihr, woran das liegt?
Also ich glaube, dass das auf jeden Fall so ist. Das sieht man auch tatsächlich. Also wenn die Akzeptanz oder die Offenheit gegenüber neuen Technologien abgefragt wird in der Bevölkerung, dann sieht man ganz klare Unterschiede zwischen Deutschland und anderen europäischen Ländern und vor allen Dingen aber zwischen Europa und Asien beispielsweise. Also Asien, da sehen die allermeisten Menschen, fast 70-80%, neue Technologien als eine Chance. Und in Europa ist es eher umgedreht. Also da sehen es eher 70% als ein Risiko und eine Gefahr für sich und den eigenen Status. Und das ist natürlich schon entscheidend. Aber ich glaube, warum das so kommt, das hat schon auch eine Historie. Das ist das, was Aljoscha eben erzählt hat, aus der Volkszählung. Und da steckt schon auch ein Teil Demokratiegeschichte drin.
Würde ich auch sagen. Lass es bei der Historie. Genau da wäre ich jetzt auch nochmal drauf gekommen. Ich glaube, wir haben ja auch Enttäuschungen erlebt, was neue Technologien betrifft. Die Atomtechnik, die Gentechnik, vieles wurde einem als goldene Zukunft verkauft und dann ist alles super und dann ist alles prima und am Ende des Tages hat man dann mit Altlasten und mit Spätfolgen und es wurde sehr teuer für den Steuerzahler, am Ende des Tages hat man dann eigentlich irgendwie die Wirtschaft subventioniert und hat heute noch kein Endlager gefunden für den Atommüll und sitzt dann da auf einem Scherbenhaufen sozusagen. Und dann sind Leute, glaube ich, in Deutschland eben sehr, sehr kritisch geworden und gesagt, wenn ihr mit neuen Technologien kommt, dann gucken wir sehr genau hin. Das ist ja auch gut so und das ist ja auch in Ordnung. Und dass wir in Deutschland strikter mit Datenschutz vorgehen wollen, jetzt sage ich doch nochmal das Wort, als zum Beispiel in den USA, wo die Firmen einfach sagen, ach pass mal auf, ja, ich scanne einfach alle Bücher der Welt, ziehe die in meine KI-Systeme rein und wenn irgendwo ein Verlag oder eine Autorin oder so mal ein Problem sieht, dann werden die ausbezahlt, ist mir völlig Wurst, da mache ich mir vorher keine Gedanken drüber. Oder in China, na, da sagt der Staat einfach, die und die Daten brauche ich, den gebt ihr mir gefälligst und dann werden die in die KI-Systeme eingespielt, da wird auch nicht groß gefragt. Mhm. Dass wir einen anderen Weg hier gehen wollen in Europa und wollen sagen, wir wollen das irgendwie konsensual machen und wir wollen uns das überlegen, dass die Leute mitbestimmen, da was mit den Daten passiert, das ist ja total gut. Und das führt mich jetzt nochmal zu einem Begriff, den wir noch gar nicht genannt haben, den ich dagegen setzen will, gegen diesen Datenschutz, den wir als sozusagen ein bisschen als Kampfbegriff aufgebaut haben heute. Und zwar ist das die Datensouveränität. ja, von der eben Peter Dabrock und andere Leute sprechen. Es geht auch gar nicht darum, Daten zu minimieren, möglichst wenig Daten zu erfassen und rumzupusten, um in deinem Bild zu bleiben, Semin, sondern es geht über die Souveränität, dass ich weiß, was mit meinen Daten passiert, wo die hingehen und eben nicht wie das Beispiel, was du genannt hast. Ich habe irgendwo was gekauft im Onlinehandel und danach wird dann meine Telefonnummer verkauft und gestern kam bei mir wieder so ein Anruf aus Polen.
Aber da will ich ganz kurz einhaken als Verbraucherin. Oft habe ich ja gar keine Wahl. Also natürlich hat man immer die Wahl, zum Beispiel Dinge nicht zu kaufen, wenn wir im Onlinehandel bleiben oder nicht. Aber du hast ja ganz oft so, dass da irgendwo ein Sternchen ist und dann musst du deine Telefonnummer eingeben und dann musst du das und so weiter. Und dann weißt du vielleicht, ich will es nur an ein Postfach senden, aber man muss trotzdem seine Straße- und Hausnummer angeben. Auch wenn ich so sehr darauf achte, habe ich das Gefühl, wenn Deutschland, jetzt in dem Sinn, wir sprechen jetzt mal von Deutschland und nicht von der EU, wenn Deutschland meine Daten schützt und zum Beispiel den Online-Händlern sagt, hier so dürft ihr das bei uns nicht machen und ihr dürft nicht einfach sinnfrei eine Telefonnummer abfragen und so weiter, dann passiert nicht so ein wilder Westen.
Also das, denke ich, ist aus Endbenutzersicht, ja, als Bürgersicht finde ich das auch einen großen Gewinn. Die andere Seite ist die, dass wir eben ja in Europa jetzt zwar viele Menschen sind, aber trotzdem nicht auf einer Insel leben. Also wir sind eben in einem weltweiten, internationalen, sehr verbundenen Gefüge. Und die anderen Regionen der Welt, wenn die solche starken Schutzgedanken nicht haben und entsprechend etwas schneller agieren können dann vielleicht oder auch losgelöster agieren können, haben dadurch jetzt rein aus der wirtschaftlichen Sicht häufig Vorteile. Ich nehme mal das Beispiel mit dem Onlinehandel. Jetzt hat man Onlinehandel, aber welchen großen deutschen europäischen Onlinehandel gibt es denn? Und wo kommt denn der große Onlinehandel her? Jetzt gucken wir uns mal Amazon an. Was kann Amazon machen und warum sind die so groß? Sie können natürlich nicht nur deswegen, aber auch, weil sie diese Einschränkungen nicht haben, vielleicht beispielsweise alle diese Daten, die sie haben, nutzen, um ein ganz tolles neues Bewertungssystem zu entwickeln, mithilfe von KI oder mit anderen technischen Möglichkeiten, weil sie die Daten alle haben. Und auf einmal finden wir das als Verbraucher wieder total klasse. Ja? Deshalb kaufen wir jetzt lieber bei Amazon, weil da sind die Features und die Einstellung, die Möglichkeiten, die ich habe, sind viel besser. Der Shop ist viel besser. Und das geht aber in einem deutschen Shop analog gar nicht, weil die Datenschutzgrundverordnung die Nutzung der Daten für diesen Zweck gar nicht erlauben würde.
Also es ist ein Nachteil natürlich, das, was du vorhin schon gesagt hast. Ne?
Ja, noch ein zweites Beispiel, wo man auch merkt, dass wir manchmal auch mit zweierlei Maß messen oder so ein bisschen bigott sind. Mhm. Die Corona-App, erinnert euch, ja? Man hat also versucht, die Corona-App, die sollte natürlich datenschutzgrundverordnungskonform sein, die sollte nichts Falsches machen mit den Daten, war sehr, sehr teuer, war sehr, sehr aufwendig und am Ende des Tages haben die Leute gesagt, die kann ja gar nichts. Die sagt mir gar nicht, ob hier im Café neben mir jemand mit Covid sitzt und die sagt mir gar nicht, wo ich war, wo ich Leute getroffen habe. Und sagt man, ja Leute, so sieht dann eine App aus, wenn man halt nur alles macht, was man darf und wenn man es sehr strikt macht, dann kann die am Ende des Tages eben auch nicht viel zu deinem Schutz, zum Schutz der anderen Leute. Du willst ja auch nicht, dass die wissen, ob du jetzt Covid hattest, aber das ist dann sozusagen, das läuft dann so ein bisschen dem gegen. Das muss man sich dann eben überlegen, auch wie du gesagt hast, Tina, Schaden nutzen. Ja, wenn der Zweck so einer App eben ist, zu wissen, wo sind Leute mit Covid, dann darf man nicht sagen, wir schützen diese Informationen. Dann hat man am Ende des Tages nur noch eine App, wo man dann sein Impfzeugnis hochladen konnte. Das war dann eigentlich witzlos.
Ja. Aber ich bin tatsächlich sehr froh, dass man da nicht spotten konnte, wer mit Covid gerade irgendwo rumsitzt, muss ich sagen.
Hm? Ja, vielleicht nur ein Gedanke, weil das bringt uns ganz nah an das Thema der Anonymisierung. Also wenn man jetzt sagt, wir überheben Daten, aber wir anonymisieren sie, weil es geht uns gar nicht darum, genau zu wissen, Frau Müller ist Corona infiziert, sondern es geht nur darum zu wissen, eine Person war Corona infiziert zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort. Und das wiederum, aus meiner Sicht, hat das Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft, was wir mit Anonymisierung machen könnten. Und das liegt daran, dass auch hier teilweise wir wiederum in den letzten Jahren, also wir Deutschland, vielleicht übers Ziel hinausgeschossen sind, weil Anonymisierung technisch gesehen fast unmöglich 100%ig sein kann. Und wir deswegen sagen, na, dann ist es aber nicht ausreichend. Ja, also das, was Aljoscha eben auch meinte, man kann ja teilweise sogar zurückverfolgen, wer irgendwie mit dem Auto gefahren ist, je nach Verhalten. Also diese Rückverfolgung, wann, wie lang lässt sich etwas so weit rückverfolgen, dass man doch die Person identifizieren kann, die ist noch immer in der Diskussion und man kann theoretisch jede Information auf eine Person zurückverfolgen, wenn man sich entsprechend Mühe gibt. Aber auch da ist natürlich die Frage, wie realistisch ist denn das? Also, dass jemand den Aufwand treibt, diese Person zu identifizieren. Und wie viel Nutzen haben wir davon, wenn wir da vielleicht eine nicht ganz hundertprozentige Anonymisierung doch einsetzen.
Und ich wollte noch eine Sache richtig stellen. Ich möchte auch nicht mit der App rumlaufen, die mir jetzt anzeigt, der Typ vor dir hat Covid. Also bitte nicht falsch verstehen, aber das kann man dann eben auch nicht erwarten von so einer App.
Mhm. Ich würde jetzt gerne nochmal auf diesen Nachteil kommen, von dem ihr beide schon gesprochen habt. Also gucken wir uns dann doch mal Deutschland und die KI-Entwicklung im europäischen oder vielleicht auch im weltweiten Vergleich an. Sieht man da ganz klar, dass der Datenschutz ein Nachteil ist?
Also aus meiner Sicht, ich kenne jetzt keine Statistik, die das genau herleiten würde, aber aus meiner Sicht gibt es da auf jeden Fall Nachteile. Ich habe beispielsweise schon mehrfach erlebt, dass Investoren, also Wagniskapitalgeber, die in Startups investieren, dass die Möglichkeit hatten, sowohl in Europa in ein Startup zu investieren, als auch in den USA und die sich dann eben für ganz dedizit für das amerikanische Startup entschieden haben, weil sie gesagt haben, dieses Unternehmen kann mindestens ein halbes Jahr früher am Markt sein, weil sie eben diese große Arbeit für die Datenschutzgrundverordnung nicht noch abarbeiten müssen. Und das verlangsamt einen und das macht schon einen deutlichen Nachteil. Und wenn wir uns mal anschauen, wo wir jetzt gerade von der Innovationssituation her sind, also das Innovationsland Deutschland nimmt ja seit Jahren ab. Innovationen werden bei uns tatsächlich seltener, das kann man ganz klar erkennen. Die Innovatorenquote im Mittelstand nimmt ab und das kann durchaus sein, dass das auch einer dieser Gründe dafür ist, ja.
Jetzt könnte man natürlich dagegen halten, das lässt uns kreativ werden, das lässt uns KI-Lösungen bauen, die mit möglichst wenig Daten, mit anonymisierten Daten auskommen. Das heißt, das lässt uns Tüftel-Lösungen bauen, die vielleicht im Mittelstand gar nicht so schlecht sind, weil du da gar nicht so viele Daten hast oder deine Kundinnen und Kunden sehr genau drauf gucken, was mit den Daten passiert. Also man könnte natürlich auch sagen, das lässt uns eine Nische definieren, in der eben sehr datenbewusst und datensparsam und möglicherweise auch mit Hybridsystemen oder auch zum Teil gar nicht mit Daten, sondern mit Wissen gearbeitet wird, sozusagen. Als Wissenschaftler könnte man sagen, aber das ist natürlich im Moment, Tina, könntest du dagegen halten, kann ich auch selber dagegen halten. Im Moment sind halt große Datenmengen und große Modelle sind halt die Sachen, die gerade eben fliegen.
Schön, wie du mit dir selber diskutierst. Das finde ich einfach großartig.
Ja, da widerspricht halt keiner so. Das ist dann irgendwie auch. Aber ich wollte gern, Tina, eine Sache aus dem Vorgespräch nochmal aufnehmen. So die klassischen Verwechsler, die klassischen Themen, die immer in einen Topf geschmissen werden mit Datenschutz. Und das hast du gesagt, du erlebst genau das, was ich auch immer erlebe, immer die Frage dann um Leistungsschutz, um Urheberrecht, um Autorenschaft. Was ist in den Trainingsdaten drin von mir, von Künstlerinnen, von Fotografen, von Übersetzerinnen und so weiter? Dieses Thema ist ja eins. Du erlebst das auch so, ne, dass es gerne vermischt wird.
Ja, das geht häufig durcheinander und wird auch häufig, das merke ich selbst, wenn ich mit Unternehmen spreche, das ist auch noch ein interessanter Punkt bei der Innovation, wird sich gar nicht so richtig bewusst gemacht, welche Art von Daten eigentlich verarbeitet werden sollen. Und dann wird auch Datenschutz schnell mal als so eine Art Feigenblättchen verwendet, um eben nicht in Innovation investieren zu müssen. Und dasselbe erlebe ich auch mit dem Leistungsschutzrecht. Also, dass Leute sagen, wir wissen ja nicht hundertprozentig und sie haben ja auch Recht, weil es gibt ja teilweise rechtliche Grauzonen da drin, wie sich das verhält, wenn ich jetzt hier so eine KI einsetze und die ist aber trainiert worden mit Daten, die gar nicht freigegeben sind, dann mache ich mich ja strafbar. Ne? Das ist zum einen die Sache und das andere ist, dass man sagt, ja, wir können unsere Daten ja nicht in eine KI geben, um damit zu trainieren, weil wir dann unsere Daten quasi verschenken, ne? Unsere Informationen verschenken, also so Geschäftsgeheimnisse. Und auch da ist ja natürlich was dran. Also gerade wenn man jetzt, ich sag mal, amerikanische Produkte verwendet, ne? Und dann sollte man sich sehr genau überlegen, welche Informationen man da in einen Prompt eingibt beispielsweise oder was man verwendet an Informationen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Aber gleichzeitig sehe ich auch, dass das so alles so ein bisschen ein große Bedenkenlage wird, ja, und man Sorge hat, überhaupt noch sich zu bewegen. Und das wird dann häufig einerseits wirklich als Hürde wahrgenommen. Also ich kann das nicht verwenden, weil ist alles illegal. Und auf der anderen Seite auch so eine Ausrede. Das merke ich schon auch.
Wir haben dann jetzt so eine kleine Schleife gemacht, die ich aber auch total interessant fand. Aber weil ich mich gefragt habe, was, Tina, du als Unternehmerin, du dir denn wünschen würdest, also welches Maß an Datenschutz Vorgaben wir in Deutschland brauchen, damit ich mich als Bürgerin ausreichend geschützt fühle, damit wir nicht alles in die Welt rauspusten, aber gleichzeitig junge Start-ups, auch im KI-Bereich vor allem, ja irgendwie auch konkurrenzfähig bleiben können.
Ja, also gibt es unterschiedliche Ideen. Eine davon ist, dass man tatsächlich für innovative junge Unternehmen Ausnahmen definiert. Also das kann man ja durchaus machen. Es gibt auch andere Gesetze, bei denen es unterschiedliche Vorgaben gibt für je nach Größe der Unternehmen. Also ich sag mal, ein großes Unternehmen, Konzern, hat ja eine ganz andere Möglichkeit, sowas auch zu behandeln. Ja, die haben mehr Ressource, die haben vielleicht eine Rechtsabteilung. Ist sicherlich für die auch ein Kostenpunkt, das will ich gar nicht abstreiten, aber das macht einfach einen großen Unterschied. Und das könnte man zum Beispiel für junge Unternehmen einfach abschwächen und sagen, die haben dann kleinere Anforderungen, die müssen jetzt nicht alle 150 Dokumente generieren, sondern da reicht es, wenn sie erstmal mit 10 starten oder sowas. Ne? Also das wäre die eine Sache. Und die andere Sache, die ist das, was Ayosha eben auch schon mal gesagt hat, dass eigentlich diese Frage dessen, wofür darf ich die Daten nutzen? Und wenn man da etwas flexibler würde, nicht im Sinne von, ich kann jetzt damit machen, was ich will, ja, natürlich nicht. Es geht ja nicht darum, dass diese Unternehmen die Daten gewinnbringend verkaufen wollen, ja, sondern dass sie eben in ihrem Bereich vielleicht, wenn sie sagen, wir machen Forschung im, ich sag nochmal, Onlinehandel, ja, oder wir wollen unseren Onlinehandel verbessern und dass sie da die Möglichkeit haben, diese Daten zum Beispiel für einen innovativen Produktvergleich etc. auch zu nutzen und damit zu experimentieren, ohne dass sie das vielleicht vorher vorausgesehen haben und dafür das schon explizit für diesen Fall eine Zustimmung haben.
Ayosha, du hast ganz am Anfang gesagt, Daten müssen nicht geschützt werden, Menschen müssen geschützt werden. Wie kann das denn gelingen? Wie kann man das machen?
Wenn wir in irgendwas erfolgreich sind, würde ich mal sagen, dann sind wir das ja eigentlich im Menschenschützen, indem wir eben so vorgehen, wie wir vorgehen, dass wir immer sehr, sehr viel über die schlimmstmöglichsten Fälle nachdenken. Das wird ja auch häufig kritisiert. Also wir lassen die Chancen so ein bisschen aus dem Blick und gucken sehr, sehr stark auf die Risiken und denken uns wirklich alles aus, was schiefgehen kann. Also ich glaube, darin sind wir gut. Also wir schützen die Menschen, glaube ich, gut, aber manchmal schützen wir sie im wahrsten Sinne des Wortes vor sich selber, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn wir eben die Krebsforschungslungenbilder nicht zur Covid-Forschung nehmen können, dann tun wir uns vielleicht als Gemeinschaft nichts Gutes an der Stelle.
Der deutsche Staat ist so ein bisschen helikopterelternmäßig unterwegs in Sachen Datenschutz.
Ja, ich würde auch sagen, in dem Sinne könnte man bei so einer Technologie, die so stark im Fluss ist und sich so stark bewegt, könnte man ein Stück weit auch erstmal warten, bis die Probleme auftreten. Also man soll nicht einfach sagen, wilder Westen, legt mal alle los und dann am Ende des Tages, so ist das nicht gemeint. Aber so ein bisschen zu gucken, die Gesetzgebung, die kann nur einen Rahmen abstecken und dann müssen wir in der Umsetzung dann genau schauen, wenn ein Problem auftritt, dass wir dann schnell sind. Dann darf es nicht 4 Jahre dauern, wenn wir ein Problem erkannt haben. Aber wie Tina gesagt hat, oft kannst du vorher die Probleme nicht erkennen.
Ich würde das aber nochmal runterbrechen auf jeden von uns, der KI nutzt. Da sollte man ja vielleicht auch einfach mal selber aufpassen, was man jetzt zum Beispiel ChatGPT verrät, ob man irgendwie sich Tipps für die Steuererklärung holt und ein Foto von seinem Lohnsteuerzettel macht und so weiter und so fort. Also was würdet ihr sagen, wo muss auch einfach der Staat sagen, und wir haben das ja vorhin schon kurz angesprochen, ey, kümmert euch mal selber darum.
Also im Moment sehe ich da vor allen Dingen auch wieder die Unternehmen aktiv, die ihren Mitarbeitern sagen, Vorsicht, ja, also es gibt ja erste Fälle, wo auch Klagen passieren, weil Mitarbeiter Geschäftsgeheimnisse bei ChatGPT in einem Prompt eingegeben haben etc. Und das ist eine riesen Herausforderung, weil gerade jetzt in so einer unklaren Situation in Deutschland, Europa, darf ich diese Systeme eigentlich nutzen? Zum Beispiel aus Datenschutzgründen. Das Datenschutzniveau ist ja eben nicht sichergestellt. Kann ich diese Systeme überhaupt nutzen? Daraufhin wird es dann von Unternehmen eher verboten beispielsweise und sagen, die Unternehmen bitte nicht benutzen. Dann entsteht eine Schatten-IT. Also die Leute benutzen es einfach auf eigene Faust, legen sich einen Account an, machen es einfach als Person. Und dann wiederum ist die Gefahr sehr groß, dass dort solche Daten eingegeben werden. Und da sehe ich jetzt gerade den Bund nicht so aktiv, aber die Unternehmen haben natürlich großes Interesse daran und versuchen dort Regelungen zu finden.
Aber wenn man nochmal auf die Einzelne jetzt schaut, Stichwort Medienbildung oder so sagt, nennt man das ja wohl altmodisch. Das ist doch auch interessant. Zum Beispiel bei Suchmaschinen, die ja auch KI-Systeme sind oder heute auch stark verschmelzen mit KI-Antworten, da haben wir überhaupt keine Probleme nach unseren Krankheiten, nach den Schulschwächen unserer Kinder oder irgendwas, also unsere intimste Informationen quasi reinzugeben oder Siri nach irgendwas zu fragen. Gehen unsere Daten ja genauso auf die Server in den, was weiß ich, USA. Und jetzt stellen wir uns, wenn wir das jetzt bei ChatGPT reingeben, plötzlich die Frage, müssen wir da anders vorgehen? Und meine Antwort wäre, nee, da musst du genauso vorgehen, wie du eigentlich in der Vergangenheit auch bei Google und anderswo vorgegangen bist, wenn du halt deine Informationen in ein Suchfenster reinschreibst. Überleg dir halt gut, ob das gegebenenfalls auch gegen dich verwendet werden kann, und dann solltest du das möglicherweise da nicht reingeben.
Das macht man doch alles im Inkognito-Modus, Aljoscha.
Ah, jetzt,
Mensch. Ja, da kommen die Experten.
Ja.
Und dann ist man, wollte ich gerade sagen, und dann ist man geschützt in diesem ominösen Inkognito-Modus.
Genau, aber ich glaube auch, dass wir jetzt als einzelne Bürgerinnen und Bürger schon die Herausforderung haben, uns mit diesen Systemen und wie wir die nutzen, konkret auseinanderzusetzen. Ne? Weil ich glaube schon, es gibt einen geringen Unterschied, nämlich der, dass ja teilweise die Daten explizit zum Training verwendet werden und teilweise einfach auch dann weiter genutzt werden kann. Ne? Also wem gehört dieses Bild dann? Mhm. Ja? Und es gab ja auch diese ganze, also eine ganz große Welle jetzt mal eine Zeit lang von so Bildbearbeitungstools mit KI, wo man Bilder hochladen kann und bearbeiten kann. Ab dem Moment, wo man das da hochlädt, gehört es dem Unternehmen, das diese Software bereitstellt. Ne? Also das ist, glaube ich, vielen einfach nicht bewusst. Es könnte theoretisch passieren, dass man ein Foto von seinem Kind da hochlädt, um das zu bearbeiten, und am nächsten Tag findet man das auf einer Werbewand draußen bei einer Werbung für Spielzeug oder sowas, weil die Unternehmen das weiterverkaufen könnten.
Oder wenn man seine Stimme für Schockanrufe, liebe Simin, irgendwo hochlädt, dann hat man seine Stimme abgegeben. Ha, das haben wir wieder eine sehr demokratieinteressante Metapher hier.
Ist das passiert?
Ja. Schockanrufe? Für einen unserer Folgen, ja. Aber ich sag mal, meine Stimme ist eh schon verloren. Deine auch, Aljoscha. Und Tina, absolut. Deine jetzt
Tinas auch.
Das ist schon zu spät. Das heißt, wir können auf jeden Fall viele Soundfiles von uns weiter hochladen. Ich fand super, dass wir heute so schön diskutiert haben. Das hat mir ganz viel Freude gemacht. Und Aljoscha, also deine Leidenschaft zum Thema Datenschutz finde ich wirklich großartig. Und ich fand es toll, dass wir da heute so leidenschaftlich drüber diskutieren konnten, über ein Thema, was doch irgendwie für die einen oder anderen erstmal ein bisschen trocken wirkt. Dass man dann sagt, oh, Datenschutz, diese Cookies, die man immer überall akzeptieren muss, super langweilig, da habe ich keinen Bock drauf.
Und ich habe ungelogen wirklich lange überlegt, mit wem ich Lust hätte, nicht trocken über dieses Thema zu diskutieren. Tina, du bist nicht wegen deiner vier Hüte eingeladen worden, sondern weil ich Lust hatte, mit genau dir über dieses Thema zu sprechen. Und mir hat es auch Riesenfreude gemacht. Das heißt, es war, muss ich jetzt mich auch mal selber loben, ein Volltreffer auch an der Stelle.
Ja, super. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das war wirklich ein spannendes Gespräch.
Und ich denke jetzt vorher auch immer noch mal zweimal drüber nach, bevor ich irgendwas irgendwo hochlade. Genauso wie wir das in den sozialen Medien ja eigentlich schon gelernt haben sollen.
Und wenn die lieben Hörerinnen und Hörer das Thema auch interessant fanden, dann natürlich schickt uns gerne auch Kommentare, was euch noch vielleicht gefehlt hat oder was ihr noch zum Thema Datenschutz diskutieren wolltet. Jetzt, wo wir in Fahrt sind, können wir das Thema ja auch immer mal wieder aufgreifen.
KI und jetzt ist ein Podcast der ARD von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und wir haben ganz zum Schluss noch einen Podcast-Tipp für euch, und zwar Politikum, der Meinungspodcast.
Also Politikum ist der Podcast für alle, die Lust auf echte Diskussionen haben, auf Argumente statt Lagerdenken. Die Kolleginnen, die bieten Orientierung und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft, immer, wie wir, mit Humor, der die Welt erträglicher macht.
Und die beiden Hosts diskutieren mit Menschen aus zum Beispiel Wissenschaft, aus Politik und mitten aus dem Leben über Themen unserer komplizierten Zeit. Und auch KI ist da immer wieder ein Thema.
Den Podcast Politikum gibt es von Montag bis Freitag ab 18 Uhr, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes.